Herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle Zuhörer hier wieder für eine neue Runde hier bei Die Gesellschafter, wo es darum geht, Organisationen und Personen vorzustellen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, auf die eine und auf die andere Art und Weise. Und für die heutige Sendung begrüße ich Alexander Brot-Zapka. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie sind Pfarrer, Sie haben ein Theologiestudium auch hinter sich gebracht, wenn ich das richtig sehe, und sind im Rahmen des diakonischen Werkes, der Diakonie, tätig in einem Bereich, der schlicht Arbeitskreis Hospiz heißt. Darum soll es heute gehen. Die Hospizbewegung bzw. Sterbebegleitung im weiteren Sinne, die, anders als man das vielleicht erwarten würde, eine relativ neue Bewegung ist oder sich zumindest erst seit kürzerer Zeit als solche überhaupt erst versteht. Was hat es denn geschichtlich mit dieser Bewegung auf sich?
Also die Hospizbewegung, Sie haben das richtig gesagt, in Deutschland ist eine relativ junge Bewegung. Allerdings gibt es natürlich, schon der Name deutet das an, Hospiz, Verweise auf früher, auf sogar das Mittelalter, Hospize im Mittelalter als Ruhestätten für Pilger,
für Kranke. Kleine Kloster, Anlaufstätten.
Genau, in den Klöstern, ja, in denen Pilger Rast machen konnten, in denen Kranke und auch sterbende Menschen damals schon versorgt wurden. Dieses Begriffes und dieses Gedankens hat man sich bedient dann im ausgehenden 20. Jahrhundert, muss man sagen. Zuallererst in Großbritannien. Dort war die große Dame der Hospizbewegung, Mutter der Hospizbewegung, wird sie auch genannt, Dame Cicely Saunders, die schon in den 50er, 60er Jahren gesagt hat, hier muss sich etwas ändern auf dem Gebiet. Hintergrund war die immer modernere werdende Medizin mit ihren Möglichkeiten, die aber doch auch dazu geführt hat, dass die Menschlichkeit, um es mal plakativ zu sagen, mehr und mehr auf der Strecke blieb. Also dass die Gesundheit und beziehungsweise die Wiedererlangung der Gesundheit ganz im Mittelpunkt stand und Menschen, die sterbenskrank waren, schwer krank und sterbend waren, so in diesem modernen Gesundheitssystem gar nicht mehr vorkam.
Sie war unzufrieden mit der Situation, in der sich Leute, die auf dem Weg sind zu sterben, befinden.
So ist
es.
Wie
sie betreut werden.
Genau, wie sie betreut werden, schmerztherapeutisch betreut werden, aber auch menschlich betreut werden.
Was war denn da die Realität? Wie muss man sich denn das vorstellen?
Also ihre Realität.
Wir reden jetzt von Ende der 60er Jahre.
Wir reden eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter vorne, denn dann hat sie ihre Gedanken erst in den 60er Jahren so bestimmt. Und ausgearbeitet. Sie selbst ist erfahrungsmäßig vom Krieg geprägt gewesen. Dort war sie Krankenschwester, sie war Sozialarbeiterin. Sie hat später noch ein Medizinstudium draufgesetzt. Also sie hat quasi dieses sehr multiprofessionelle in ihrer Persönlichkeit auch schon abgebildet. Und hat vor diesem Hintergrund des Krieges, dieser schlimmen Erfahrungen dann in den 60er Jahren die Gedanken entwickelt, dass es einen anderen Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen geben muss. Da gab es so eine sehr anrührende Geschichte, dass ein junger Mann, der noch keine 30 Jahre alt war, bei ihr starb. Und er sagte, sie erzählte ihm dann von ihren Visionen, dass sie so ein Haus gründen möchte für schwerstkranke und sterbende Menschen. Und er sagte, wenn du dieses Haus einmal einrichten willst, dann möchte ich das Fenster in deinem Haus sein. Und er hat 500 Pfund damals gespendet, starb dann auch kurz darauf. Und das Hospiz, was sie 1967 gegründet hat, das erste stationäre Hospiz, Christopher Hospice in London, hat auch bis heute dieses Fenster, also sie hat das wahrgemacht, tatsächlich eingebaut, quasi als Geburtsstunde der Hospizbewegung.
Worum ging es ihr denn dann? Also ich meine, womit war sie denn konkret so unzufrieden und was hat dann dieses Hospiz, kann man auch Hospital sagen? Nein, Hospiz.
Hospiz, ist schon ein Hospiz, ist eine Pflegeeinrichtung und keine Krankenhauseinrichtung, das kam später. Es ging ihr drum, das kann man wahrscheinlich plakativ mit einem ihrer Worte am besten fassen, nicht dem Sterben mehr Zeit geben, sondern mehr Zeit für das Leben haben. Also das Leben bis zuletzt sinnvoll gestalten und gut gestalten. Das schloss für sie ein, dass Menschen so schmerzfrei, so gut begleitet und behütet, aber auch so bewusst wie möglich die letzten Tage und Stunden ihres Lebens, die oftmals sehr dicht sind, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe lange in dem Bereich praktisch ja auch gearbeitet, zu gestalten, auch noch letzte Dinge zu lösen, in Angriff zu nehmen und am Ende gut versorgt und begleitet sterben zu können, so wie es für den jeweiligen individuellen Menschen richtig ist. Das muss nicht immer, da hat die Hospizbewegung, denke ich, auch gelernt, nicht immer dieses friedliche, verklärte Sterben sein, sondern das kann auch natürlich mit Widerständen zusammenhängen. Es gibt einen anderen Ausspruch, so wie ein Mensch gelebt hat, so stirbt er auch. Und also es geht darum, das zu ermöglichen, den Weg zu gehen für Menschen, so wie er für sie richtig ist. Und das ist ein individueller und einzigartiger Weg, ähnlich wie die Geburt.
Aber warum war das ihr so ein großes Anliegen?
Sie selbst hat sich ist dezidiert, also ich habe ja gesagt, multiprofessionelle Persönlichkeit, sehr dem christlichen Glauben verbunden gewesen. Sie starb vor ein paar Jahren in ihrem Hospiz, dann auch weit in den 80er Jahren war sie. Und sie hat das aus Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe heraus und aus dem Bewusstsein heraus gemacht, dass es mehr geben muss als das, was uns so umgibt und die immer mehr technisierte und technokratische Welt. Sie hat gesagt, also die Menschlichkeit ganz im Mittelpunkt gestellt und von Anfang an, und das ist das Herz und letztendlich auch die bis heute die Träger der Hospizbewegung sind die ehrenamtlichen Menschen. In Deutschland sind es etwa 80.000, die ehrenamtlich in der Hospizarbeit, in der psychosozialen Begleitung von schwerstkranken, sterbenden Menschen, deren Angehörigen arbeiten.
Das ist ja so auch ein Kennzeichen überhaupt des Menschen als solchen, dass er sich im Gegensatz zu den Tieren sehr ja auch um den Gestorbenen kümmert, dass man ein Andenken hat, dass man Grabsteine setzt, dass man überhaupt Zeremonien begeht, wenn jemand gestorben ist. Ist das im Prinzip dann so eine Fortsetzung dieser menschlichen Eigenschaften, dass man eben auch sagt, jetzt geht es gar nicht mal nur darum, dass wenn jemand tot ist, sondern dass man eben auch diese Zeit davor schon als Teil des Ganzen, Zeremoniellen an der Stelle vielleicht auch begreift?
Ja, aber ich glaube, es ist zu einem Teil auch einfach eine Wiederentdeckung von dem, was lange verdrängt worden ist. Also eine Gesellschaft, und da ist die Hospizbewegung in gewisser Weise auch gesellschaftskritisch, eine Gesellschaft, die immer mehr den Tod abschiebt, ausgrenzt aus der Mitte ihres Lebens, dieses 1% aller Menschen etwa, die in Deutschland der Bevölkerung sterben, es sind über 800.000 im Jahr, dass dieses Sterben nicht mehr vorkommt, sondern nur noch medial gut aufgearbeitet wird, aber weit weg. Aber das Sterben in den Familien beziehungsweise in den Gruppen, Freundeskreisen findet so nicht mehr statt. Und die Hospizbewegung ist angetreten zu sagen, wir wollen dieses Sterben wieder in die Mitte der Gesellschaft holen, weil das Sterben schlichtweg zum Leben dazugehört. Und es eine Illusion ist zu denken, wir könnten leben unbegrenzt, so wie es manchmal man den Eindruck hat, es wird propagiert, sondern zu sagen, das Sterben ist nichts Schönes, sicherlich nicht, aber es gehört unmittelbar dazu und nur auch im Angesicht der eigenen Sterblichkeit und des eigenen Todes kann ich mein Leben auch sinnvoll, auch genussvoll gestalten, wenn ich weiß, das ist, ich habe eine begrenzte, eine wertvolle Lebenszeit. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hintergründe, die besonders, die möchte ich gerne nennen, hier an dieser Stelle noch die zweite große Frau der Hospizbewegung, sicherlich nicht so wie Dame Cicely Saunders, aber an anderer Stelle doch sehr wichtig, Elisabeth Kübler-Ross, US-amerikanisch-schweizerische Ärztin, die ja durch ihr Buch Interviews mit Sterbenden sehr für Furore in den 70er Jahren gesorgt hat und damit letztendlich auch einen Tabubruch, einen notwendigen und guten Tabubruch begangen hat, um dieses Sterben wieder sichtbar zu machen, das in Krankenhäuser, Altenheime und so weiter abgeschoben war.
Wann ist das Buch erschienen?
1969 im englischen Original und 1971 in Deutschland.
Hing das dann schon ursächlich mit dieser Hospizgründung von Was waren das zusammen?
Das kam etwas später. Also Saunders war sicherlich 67 hat sie ihr St. Christopher's Hospice gegründet. In England, dann in den Folgejahren hat sich das immer mehr ausgebreitet.
Ja, weil das heißt ja nun Hospizbewegung, nicht? Das haben wir zunächst einmal nur festgestellt, da gab es dann halt mal ein Hospiz. Wie ist denn daraus dann diese Bewegung geworden? War dann quasi jetzt dieses Buch dann auch ein Teil davon?
Das Buch war sicherlich ein Teil davon. Also die Ideen und die Persönlichkeit, sie muss eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen sein, jetzt Damsis Lee Saunders, sehr warmherzig, liebevoll und aber doch sehr bestimmt auch mit ihren verschiedenen Professionen und dann letztendlich Frau Kübler-Ross, die diesen positiven Tabubruch begangen hat. Das waren so die Initialzündungen, wenn man so sagen möchte, auf dem aufgebaut hat, erst im US-amerikanisch und vor allen Dingen britischen Bereich, dann aber übergeschwappt ist auch in andere Bereiche. Und man kann sagen, so Anfang der 80er Jahre fing die Hospizbewegung Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dann auch in Deutschland an, Fuß zu fassen. Und sicherlich zuerst auch durch sehr engagierte Menschen im Bereich der Kirchen, was auch anknüpft an die christliche Grundhaltung von Dame Cicely Saunders.
Was findet man in diesem Buch, Interview mit Sterbenden?
Sie finden nicht Gespräche über Sterbende, wie es bis dahin gang und gäbe gewesen ist, sondern tatsächlich Interviews mit sterbenden Menschen. Das heißt, dass hier eine Frau sich aufgemacht hat und sterbende Menschen selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Also das, was im Grunde genommen gesellschaftlich über weite Teile immer ausgeblendet war, dass Sterbende nicht mehr unter den Lebenden sozusagen sind, wurde hier ganz in den Mittelpunkt gestellt. Es wurde eine Station, ein Haus gezeigt von sterbenden, schwerstkranken, sterbenden Menschen. Und man hat gesehen in diesem Interview alles, was mit Sterben zusammenhängt. Das sind Begriffe, die teilweise etwas antiquiert klingen. Siechtum, Abbau der Kräfte, Leid, aber auch sehr, sehr viel, das wird man in der Hospizbewegung immer wieder sehen, sehr viel Lebendigkeit und Lachen auch im Angesicht des Todes. All das waren tabuisierte Themen, die Elisabeth Kübler-Ross dort zuerst, später dann in anderen Büchern immer mehr auch aufgegriffen hat, thematisiert hat, diskutiert hat und daraus letztendlich auch einen Forschungszweig entwickelt hat, der nicht unumstritten ist, muss man auch sagen. Also viele ihrer Thesen sind immer wieder angefragt worden, sicherlich auch überholt. Die 5 Phasen des Sterbens, wenn man sie nicht diskutiert und so für bare Münze hält, ist sicherlich nicht hilfreich, aber als heuristisches Moment zu gucken, also es gibt verschiedene Phasen, die ein Mensch nach Diagnosestellung durchläuft, nicht zwangsmäßig, aber doch
häufig,
ja, die sich auch nicht jetzt hintereinander ablaufen, sondern immer mal wieder mit Aggression, mit Annahme, dann aber auch wieder mit Wut verbunden sind, mit Depressionen und so weiter. Das findet man sicherlich bei vielen Menschen auch immer wieder.
Was sind das für Phasen?
Also sie hat 5 Phasen beschrieben. Das ist zum einen, also nach Diagnosestellung der Schock und das, also das wie gelähmt sein. Danach die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Die Phase des Verdrängens, die Phase des Verhandelns, auch mit Gott, zu sagen, also wenn du mir noch dies und jenes schenkst, dann die Phase der Depression, also des Abgleitens in das große Loch. Und zum Schluss die Phase der Annahme. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, es ist so ein bisschen vielleicht eine Ideologie der Anfänger der Hospizbewegung auch gewesen, das Schöne und das friedvolle Sterben so in den Mittelpunkt zu stellen. Da hat die Hospizbewegung gelernt. Sie sagt, die Menschen müssen die Möglichkeit haben, so mit ihrem Tod und Sterben umzugehen, wie das für sie richtig ist. Und das muss nicht zwangsläufig das schöne und gute Sterben sein. Ich selbst habe immer wieder erlebt, dass Menschen bis zum Schluss gekämpft haben und dagegen angekämpft haben, sterben zu müssen. Und überhaupt nicht einverstanden waren. Elias Canetti sagt, der Tod ist das große Skandalon unseres Lebens. Also es ist im Grunde genommen grausam, sterben zu müssen. Und diese Einstellung, die habe ich bei vielen Menschen auch wiedergefunden.
Man hat gelernt, jetzt kann man natürlich zynisch sagen, Wie kann man dann sozusagen am Abschluss dieser Behandlung, die ja, an der ja der Tod steht, daraus Konsequenzen ziehen, wie es gelaufen ist? Also was für Ereignisse haben dazu beigetragen, jetzt da die Sichtweise über die Zeit auch zu ändern? Was macht man da für Erfahrungen?
Man macht die Erfahrung, dass kein Mensch wie ein anderer Mensch stirbt, genauso wie kein Mensch wie ein anderer Mensch lebt. Und es ist nicht wahr, bei allem Begleiten und Versorgen und Schmerztherapie und Hospizarbeit, dass es das schöne Sterben gibt. Ich weiß auch nicht, ich habe noch nie eine Geburt miterlebt, aber ich glaube, es gibt auch nicht die schöne Geburt. Es ist ein einmaliger und ganz wichtiger und dichter Moment. Aber das Sterben ist mit so vielen verschiedenen Auseinandersetzungen letztendlich auch verbunden oder auch Verdrängungen bis zum Schluss, dass die Hospizbewegung heute, so wie ich sie sehe, nicht mehr sagen würde, es geht darum, das gute und friedliche Sterben zu ermöglichen, sondern das Sterben in Würde mit dem, was Menschen brauchen, vor allen Dingen Menschlichkeit, eine Hand, wenn sie das denn wünschen. Es gab auch andere Menschen sterben sehen, die gesagt haben, ich möchte alleine sein. Aber zu einem großen Teil, wenn sie Leute fragen, möchten die gerne zu Hause sterben, in ihren eigenen vier Wänden, was leider nach wie vor nicht der Fall ist. Über 50% der Menschen sterben in Krankenhäusern nach wie vor. Und nur etwa 30% können zu Hause sterben. Da sagt die Hospizbewegung oder Palliativ Care, wie der umfassendere Begriff heute lautet, hier muss sich einiges ändern, damit wir das ermöglichen können, dass Menschen dort, wo sie gelebt haben, wenn sie das wünschen, auch sterben können.
Ist es denn so, dass jetzt dieses Tabu, was Sie angesprochen haben, dass das schon abgebaut ist? Ich habe nicht so den Eindruck. Sterben ist ja noch nicht wirklich jetzt ein großes Thema, oder? Hat sich da viel getan?
Also Sterben ist ein tagtägliches Thema, wenn man sich die Nachrichten anschaut, wenn man sich die Filme, die dementsprechenden Filme anschaut. Aber für das eigene Leben ist es in der Tat so, dass das Sterben wenig Raum hat, nach wie vor. Und ich glaube trotzdem, dass Hospizbewegung viel erreicht hat auf ihrem Weg. Vielleicht nicht so, das Sterben wird nie auch auf dem Präsentierteller der gesellschaftlichen Tagesordnung sein. Dafür ist es auch ein viel zu intimer Moment. Aber wenn Sie sehen, was manche Einrichtungen, angefangen von Krankenhäusern, von alten Pflegeheimen, durch die Leuchtturmfunktion der etwa 170 stationären Hospize, die es heute in Deutschland gibt, mit etwa 2000 Plätzen, was dort geschehen ist und auch an Umdenken in den Einrichtungen stattgefunden hat, dass man den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt stellt und die Angehörigen und schaut, was brauchen die jetzt, was ist für sie richtig und wichtig, durch eine interprofessionelle Zusammenarbeit. Da, glaube ich, hat sich vieles schon getan. Das ist vielleicht für das Gros der Bevölkerung erstmal nicht so ersichtlich. Es wird aber dann, wenn sie einen Menschen, der ihnen nahesteht, verliert und wenn er dann in solche Begleitungssysteme wie Krankenhäuser kommt, in denen es heute auch etwa 180 Krankenhäusern Palliativstationen gibt, also wo im Sinne der Hospizarbeit gearbeitet wird mit viel mehr Zeit, die Menschen nicht, wie das in Kurativkrankenhäusern ja die Regel ist und sein muss, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt geweckt werden, dann gibt es Frühstück, dann gibt es Körperpflege, sondern der Mensch im Hospiz und auf einer Palliativstation den Tagesablauf vorbestimmt und gestaltet, dann sehen Sie schon, dass da viel, viel erreicht worden ist. Auch auf gesetzlicher Ebene in Deutschland hat sich sehr viel getan. Es gibt seit gut 10 Jahren ein Gesetz, das die Finanzierung von stationären Hospizen als Pflegeeinrichtungen sichert. Dieses Gesetz ist jetzt nochmal ganz am Ende der letzten Legislaturperiode stark überarbeitet worden und die Finanzierung ist nochmal deutlich verbessert worden. Interessanterweise, das ist auch ein Novum in der Sozialgesetzgebung, aber so, dass 10% der Gelder, die benötigt werden, durch das Hospiz selbst durch Spenden aufzubringen sind. Also hier sieht man die bürgerschaftliche Herkunft auch dieses Bereiches Hospizarbeit und Hospizbewegung. Das ist der Hospizbewegung ganz wichtig zu sagen. Wir machen durch eigenes Engagement, bringen wir auch einen Teil der Gelder auf.
Bevor wir, ja, vielleicht so, also ich finde diese politisch-gesellschaftlichen Aspekte da auch noch sehr interessant, da wollte ich auch noch mal drauf kommen, aber ich wollte das jetzt noch nicht so ganz entgleiten lassen, wie man sozusagen jetzt die eigentliche Bedeutung der Arbeit einzuschätzen hat. So, mhm. Und ich denke, es ist unzweifelhaft, dass es jetzt für den einzelnen Betroffenen, Sterbenden große Hilfe ist, natürlich in vertrauter Umgebung und beziehungsweise generell in Begleitung zu sterben oder, wie Sie schon angedeutet haben, also die Palliativmedizin, also der Teil der Medizin, der sich um wesentlichen, also ist im Wesentlichen Schmerzlinderung oder
Schmerzlinderung und Symptomkontrolle. Mhm. Also viele Symptome mit dem Sterben verbunden sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Erkrankung, Verstopfung, Schmerz, aber auch andere Aspekte wie Angstzustände, psychiatrische Auffälligkeiten. Und die Palliativmedizin vielleicht noch zum Namen von Pallium, der Mantel im Lateinischen, bemäntelnd, behütend, beschützend, im Gegensatz zu kurativ auf Heilung ausgelegt. Die Palliativmedizin ist angetreten, genau dies zu untersuchen, aber halt auch im, und also im Schmerztherapeutisch hat sich da sehr, sehr viel ergeben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sodass doch viele oftmals die Schmerzen genommen werden können, ohne das Bewusstsein zu beeinträchtigen von Menschen oder über Gebühr zu beeinträchtigen.
Es geht nicht um eine Sedierung.
Mhm. Die ist im Einzelfall und im Zweifelsfall immer mit Absprache und Rücksprache des Patienten auch möglich. Also so eine sogenannte finale Sedierung, da gibt es eine große Diskussion drüber. Also wenn Menschen beispielsweise Angst haben vom Erstickungstod bei Muskeldystrophie ALS, dann gibt es nach Absprache die Möglichkeit, dass Ärzte dann sagen, dann können wir sie am Ende, wenn sie das dann möchten, sedieren, so dass sie quasi rüberschlafen können und nicht dieses Gefühl des Erstickungstodes haben müssen. Aber das ist ein Ausnahmefall. In der Regel ist Schmerztherapie darauf ausgerichtet, Schmerzen zu nehmen oder doch zu einem großen Teil zu lindern, ohne das Bewusstsein über Gebühr einzuschränken. Und da sind sehr, sehr große Fortschritte gemacht worden in der Palliativmedizin.
Aber also ganz unzweifelhaft ist das natürlich für den Betroffenen eine große Hilfe. Welche Rolle spielt das Hospizwesen und diese intensive Betreuung jetzt für die Angehörigen, für die direkten, auch die unter Umständen dann auch aktiv mit in die Sterbebegleitung involvierten, ja, Verwandten oder Freunde?
Also ich habe über die stationären Hospize gesprochen und was Sie jetzt ansprechen, ist die ambulante Hospizarbeit oder die ehrenamtliche Hospizarbeit, die unendlich wichtig ist zur Entlastung des psychosozialen Systems. Das heißt, auch diese gibt es seit 2002, ist die gesetzlich verankert, dass Hospizdienste, die Koordinationskräfte von Hospizdiensten, deren Stellen gefördert werden, also die Personalkosten dort gefördert werden. Wir haben in Deutschland etwa 1500 Hospizdienste und Gruppen, nicht alle werden gefördert. Hospizdienste und Gruppen, die 80.000 ehrenamtliche Menschen koordinieren, die in die Familien, in die auch mittlerweile alten Pflegeheime zu den Betroffenen in Behinderteneinrichtungen, zum betroffenen Menschen gehen können und diese ehrenamtlich begleiten können. Und das heißt nicht nur die schwerstkranken sterbenden Menschen zu begleiten, sondern auch natürlich immer die Angehörigen zu begleiten, sie zu entlasten. Beispielsweise indem ein Mensch, der eigentlich 24 Stunden Betreuung braucht und zu Hause in seiner Familie ist, ehrenamtlich regelmäßig in der Woche kommen, so dass die Ehefrau eines schwerstkranken Menschen dann mal für ein paar Stunden rausgehen kann, unter Leute kommen kann. Gespräche, die geführt werden. Es entstehen dort oftmals sehr große Nähen und Verbundenheiten zwischen diesen ehrenamtlichen Menschen und den Familien, weil das eine sehr wichtige und entlastende Arbeit und Aufgabe ist, die sehr gewachsen ist auch. Und dadurch, dass der Gesetzgeber erkannt hat und gesagt hat, das ist uns so wichtig, jetzt auch finanziell abgesichert ist, sodass das Ganze besser koordiniert werden kann, diese Arbeit.
Aber erzählen Sie mir noch mal ein bisschen was über die Belastung der Angehörigen, weil ich glaube, das ist das, was auf der einen Seite, man blendet es aus, weil es natürlich auch dieses, ich will nicht sterben, ja, was weiß ich sterbe sowieso nicht, sterben, das tun die anderen. Aber in dem Moment, wo man dann in der Familie davon betroffen ist, ist es ja auch jetzt über die psychologische direkte Belastung, dass halt jemand droht zu sterben, der einem nahesteht, ist es ja auch eine, ja, denke ich mal, eine vielschichtige Belastung über diesen eigentlichen Verlust hinaus. Betreuung, der Aufwand, also was leistet an der Stelle das Hospizwesen für die Angehörigen und damit ja sozusagen auch über den Tod hinaus?
Also Mascha Kaleko hat das, finde ich, in diesem sehr berühmten Gedicht sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, den eigenen Tod, den stirbst du nur, aber mit dem Tod der anderen musst du leben. Und dieses mit dem Tod der anderen und der sehr nahen Menschen, wenn dort ein nahes Familienmitglied stirbt, vorher immer hilfebedürftiger wird, die Auseinandersetzung und Gespräche über Sterben und Tod, die immer schon schwer gewesen sind, aber ich glaube, noch in unserer heutigen Zeit noch mal schwerer, weil es nie nicht mehr eingeübt wurde. Also weil Kinder nicht mehr beim Tod von Großeltern dabei sind, wie es lange Zeit ganz normal und üblich gewesen ist. Für diese Auseinandersetzung stehen ehrenamtliche Hospizmitarbeiterinnen, das sind zu einem ganz großen Anteil Frauen, zur Verfügung. Und aber auch nicht einfach so, dass sie sagen, ich möchte jetzt gerne mit schwerstkranken und sterbenden Menschen, deren Angehörigen zusammenarbeiten, sondern selbstverständlich werden die intensiv durch mehrwöchige Kurse auch auf diese Arbeit vorbereitet. Das bedeutet immer, sich auch mit dem eigenen Sterben, mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, das anzunehmen und dann in Familien reinzugehen, in ganz dichte Momente, in denen vielleicht Konflikte oder, um jetzt auf die Phasen von Frau Kübler-Ross zurückzukommen, nicht wahrhaben wollen, im Vordergrund steht und dort dann zu entlasten und zu helfen. Das ist eine sehr schwierige, sehr wertvolle und wichtige Aufgabe. Aber wenn man sich mal versucht, in einen Menschen reinzufühlen, der jetzt einen ganz nahen Vater, Mutter, Ehepartner, vielleicht sogar Kind, das ist ein, glaube ich, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ein Kind zurücklassen muss. Und das ist eine Extremsituation, Stresssituation für solch einen Menschen. Und dort andere Menschen zur Seite zu haben, die einfach nur zuhören, da sind, entlasten, Möglichkeiten schaffen, dass man vielleicht auch Freiräume sich außerhalb nochmal in diesen Extremsituationen schafft, ist etwas, was man mit Geld nicht bezahlen kann. Deswegen ist es auch ehrenamtlich organisiert, also weil die Ehrenamtlichen wissen, wie wichtig und wie hochgeschätzt ihre Arbeit ist.
Sie haben gesagt, besonders viele Frauen engagieren sich in der Hospizbewegung. Wir hatten jetzt schon zwei Frauen, die jetzt hier direkt in der Gründungszeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Ist das eine von Frauen getragene Bewegung?
Würde ich so sagen. Also die Anfänger auf alle Fälle. Sicherlich gibt es auch immer wieder den einen oder anderen wichtigen Mann. Aber interessanterweise in meiner Zeit, ich habe in einem Palliativkrankenhaus gearbeitet und habe dort auch die ehrenamtlichen Arbeit betreut und koordiniert, hatte ich bis auf eine Ausnahme auch nur Frauen. Und ich muss ein bisschen selbstkritisch sagen, Männer tun sich doch in vielen Bereichen etwas schwierig, sich auf vielleicht auch auf sich mit eigenen wichtigen Bereichen ihres Lebens, Sterben, Tod, Schwinden der Kräfte, auseinanderzusetzen. Und das ist aber genuin eine wichtige Voraussetzung. Ohne das geht es nicht. Frauen haben einen viel empathischeren Zugang per se, wenn man das so verallgemeinern will, dazu. Aber ich denke, wir haben auch in den letzten Jahren Männer viel gelernt und wir brauchen die Männer gerade in der Hospizarbeit, weil wenn wir sagen, die Bedürfnisse von Schwerstkranken und Sterbenden stehen im Mittelpunkt allen Handelns, dann gibt es natürlich auch immer wieder Männer, die viel unbefangener mit einem anderen Mann reden können, als sie das mit einer Frau machen könnten. Die Hospizdienste sind darauf angewiesen und tun dies auch, indem sie immer wieder neu ausbilden, dann auch gerade Männer und vielleicht auch jüngere Männer auszubilden, Aber Voraussetzung ist natürlich deren Bereitschaft und deren sich einlassen auf die existenziellen Fragen des Lebens.
Was ist denn Ihre Motivation gewesen, sich diesem Thema anzunehmen als Mann? Ja, nicht unbedingt als Mann, sondern jetzt überhaupt erstmal.
Ja, schon auch als Mann. Also, ja, sicherlich bin ich ja nun.
Also das hat Sie zumindest nicht davon abgehalten.
Also meine Motivation war im Theologiestudium, ich bin immer jemand gewesen, der Grenzen auch gesucht hat und der sich interessiert hat für Bereiche, in denen ich auch noch was selbst lernen konnte. In denen ich viel über mich auch lernen konnte. Und ich glaube, das ist eine Motivation von vielen Menschen, die in der Hospizbewegung auch sind, dass sie so das eigene Helfersyndrom vielleicht auch in gewisser Weise hinterfragen und gucken, was bringt es mir dann auch? Denn es geht niemand ohne Voraussetzungen in solch einen Bereich rein, sondern das ist auch in den Ausbildungskursen immer die Frage nach der Motivation. Bei mir war es so gewesen, dass ich Theologie studiert habe und im Theologiestudium sie natürlich mit den existenziellen Fragen des Lebens ganz per se immer wieder konfrontiert werden. Ich habe dann meine Examensarbeit, als es daran ging, geschrieben. Das war die Zeit in den 90er Jahren, als so die erste Auseinandersetzung auch kirchlicherseits mit dem Phänomen AIDS durch war. Und ich fand es interessant zu untersuchen, wie haben die Kirche auf AIDS und AIDS-Erkrankung reagiert. Und habe dann meine Arbeit genannt, kirchliche Sterbebegleitung mit an AIDS erkrankten Menschen. Und habe in dieser theoretischen Arbeit versucht, auch mit einigen Vorurteilen, also was beispielsweise die Lebensform von Menschen mit AIDS betrifft, das sind die allermeisten Menschen, die an AIDS gestorben sind, damals bis in die 90er Jahre hinein waren schwule Männer, drogenabhängige Personen, Prostitution, all das, was damit zusammenhängt, was auch Tabuthemen sind, das aufzuarbeiten. Es gibt sehr, sehr viele, gab damals auch schon sehr viele gute Texte, sehr reflektierte Texte, die geschrieben worden sind in diesem Bereich und es gab auch hanebüchend Schlimmes. Und seitdem hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Also ich bin quasi über diese Frage von AIDS und die Hospizbewegung hat diesem Phänomen AIDS viele Anstöße auch zu verdanken. Also dass nicht nur beispielsweise die Familiensysteme heute in der Hospizarbeit eine Rolle spielen, sondern die Hospizarbeit auch über die sogenannten Zugehörigen hinaus. Freundeskreise, genau, Partnerkreise. Ne? Man muss ja denken, dass bis zu dem Gesetz über Lebenspartnerschaften, das 2001 verabschiedet wurde, ein Mensch, der gleichgeschlechtlich gelebt hat, in einer langjährigen, teilweise jahrzehntejährigen Partnerschaft, wenn sein Partner verstorben ist, keinerlei Möglichkeiten hatte, mitzubestimmen, was jetzt Friedhof betrifft, was Beerdigung betrifft, was solche Dinge betrifft. Ja, auch Auskunft im Krankenhaus. Und da ist die Hospizbewegung sehr, denke ich, auch sehr sensibel vorgegangen und hat sehr von Anfang an die Bedürfnisse auch von an AIDS erkrankten Menschen gesehen. Das hat mich fasziniert und das hat mich seitdem nicht losgelassen. Ich bin dann, habe dann gesagt, jetzt habe ich mich theoretisch so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, auch im Studium. Ich möchte das jetzt gerne praktisch überprüfen, die Gedanken, die ich mir auch quasi gemacht habe. Und bin dann 2 Jahre lang in ein Palliativkrankenhaus gegangen und habe dort mit die dichteste Zeit meines Lebens, muss ich schon sagen, erlebt. Weil wenn die Zeit geringer und weniger wird, dann sind die Themen umso intensiver und umso existenzieller, um die es dann geht.
Das Wort dicht ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ja. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass man auf das wirklich, also wir lenken uns ja in unserem Leben und ich will das überhaupt nicht kritisieren, weil ich denke, das gehört zum normalen Leben dazu, dass wir eine Leichtigkeit entwickeln und vielleicht auch Oberflächlichkeit, die sehr gut und sehr wohltuend ist, Humor und alles. Aber manchmal decken wir durch unsere Lebenshaltung und auch unseren Drang zu Konsum manches zu. Nämlich die existenziellen Fragen des Lebens. Und das sind seit jeher für den Menschen, denke ich, immer wieder die gleichen Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie gehe ich mit Schuld um? Mit Dingen, die offen bleiben? Und diese Fragen kommen zu einem großen Teil bei vielen Menschen zumindest am Ende ihres Lebens. Also ich finde, man kann das immer am Beispiel ganz gut festmachen. Ich erinnere mich an eine Frau, die mit einem Lungenkarzinom bei uns in unserer Klinik lag und vom ersten Tag ihres Aufenthalts bei uns im Krankenhaus war das Thema ihre Tochter, die sie 20 Jahre nicht gesehen hatte, weil es einen großen Streit gegeben hat. Sie wusste gar nicht, wo sie ist. Aber es war klar durch die Gespräche, durch Sozialarbeit und Seelsorge, wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, dass es ihr darum ging, in Frieden erst sterben zu können, wenn sie ihre Tochter nochmal gesehen hat. Wir haben dann alles in Bewegung gesetzt und haben diese Tochter ausfindig gemacht in Hamburg. Die kam nach einer gewissen Bedenkzeit, hat mit ihrer Mutter nach 20 Jahren geredet, geweint, auch gestritten an diesem Tag, in diesen wenigen Stunden, in diesen wenigen dichten Stunden. Und die Mutter war wie gelöst, fiel kurze Zeit später in ein Koma, aus dem sie nicht mehr erwachte und ist dann in meinem Beisein verstorben. Nicht immer geht das so in Anführungszeichen rund, aber also es ist
gelöst auch im Sinne von bereit zu sterben.
Ja, das ist wirklich, sie konnte vorher nicht loslassen. Sie konnte nicht loslassen und hat ihre ganzen Kräfte, und es waren wenige Kräfte, die sie hatte, daran gesetzt, als sie dann wusste, meine Tochter kommt in ein paar Tagen, sich darauf vorzubereiten und das zu erleben. Ich habe einen anderen Fall, an den ich mich erinnere, wo es auch darum ging, nach langer Zeit, nochmal die Schwester, in diesem Fall war das von einem Mann, dass er sie sehen wollte. Wir haben das auch geschafft, diese Schwester ausfindig zu machen, und es hat nicht mehr geklappt zeitlich, weil einfach die Kräfte nicht mehr da waren. Aber da sieht man Dinge, Cicely Saunders sagt, letzte Dinge, oder auch Elisabeth Kübler-Ross, letzte Dinge noch zu regeln, noch abzuschließen, damit man für sich ja in Frieden auch gehen kann, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir in unserem jeweiligen Leben mal denken, wird wahrscheinlich jeder und jede von uns drauf kommen, dass es da das ein oder andere gibt, was noch zu vielleicht zu behandeln oder abzuschließen wäre. Und das ist etwas, was uns die Hospizbewegung lehren kann, nämlich zu sagen, verschieb es nicht zu weit nach hinten. Also verschieb auch dein Leben, das du jetzt lebst, nicht zu weit nach hinten. In einem Fall, das war sehr tragisch, hat eine Frau erzählt am Bett ihres sterbenden Mannes, dass sie immer gesagt haben, wenn wir mal pensioniert sind, dann werden wir all das nachholen, was jetzt nicht geht. Dann ist er pensioniert gewesen, sie haben noch einen zweiwöchigen Urlaub machen können, aus dem er krank schon zurückkam, und dann war das nicht gelebte Leben nicht mehr nachzuholen. Das sind alles so Dinge, die ich denke, die ich auch gelernt habe von der Hospizbewegung, die mich sehr geprägt haben, für die ich sehr dankbar bin. Mhm. Ich habe dann später auch in einem alten Pflegeheim eine Zeit lang gearbeitet, neben meiner Gemeindetätigkeit, die ich auch noch hatte, und habe dort vieles wiederfinden können. Und bin dankbar für viele sehr reiche Begegnungen in meinem Leben, von denen ich bis heute, wo ich ja nun heute auf einer, zwar immer noch im Hospizbereich arbeite, aber doch auf einer sehr theoretischen Ebene, im Bundesverband der Diakonie für diesen Bereich, um dort Strukturen zu verbessern, von denen ich bis heute zehre. Also ohne diese praktische Verortung und Verankerung, glaube ich, könnte ich diese Arbeit auch nicht machen, weil man schon wissen muss, wovon man spricht.
Das heißt, auch die Leute, die sich dort ehrenamtlich einbringen, profitieren in Anführungsstrichen davon, dass sie in diesen dichten Zeiten, in diesen Sterbemomenten eben auch eine verdichtete Reaktion des sterbenden Menschen bekommen und quasi, man sagt ja immer so schön, das Leben zieht nochmal an einem vorüber. Aus dem, was Sie jetzt sagen, lese ich das auch heraus. Also diese ganze Aufarbeitung mit dem Erlebten spielt so eine große Rolle, dass das eigentlich so die Hauptthemen sind. Ich stelle mir vor, dass man als ehrenamtlich Tätiger dann eben auch in einer sehr kurzen Zeit sehr, so tief wie es eben in dem Moment geht, in dieses Leben des Einzelnen nochmal Einblick erhält.
Ich glaube, das ist die Motivation für viele Menschen. Also und viele und die Ehrenamtlichen bekommen das auch oftmals. Es gibt natürlich auch andere Zusammenhänge, und das muss man respektieren, wo Menschen sagen, ich bin überhaupt nicht bereit, darüber zu reden. Ich möchte jetzt nicht reden, ich möchte auch gar nichts thematisieren, sondern ich möchte jetzt ganz einfach mit Ihnen, Ehrenamtlichen beispielsweise, 2 Stunden spazieren fahren, irgendwo einen Kaffee trinken oder mir eine seichte Sendung im Fernsehen anschauen, weil das jetzt für mich dran ist. die Offenheit dazu, also nicht jetzt auch zu sagen, wir müssen reden und wir müssen jetzt ganz tiefgreifende Gespräche führen, sondern das Leben zu gestalten, so wie es für einen Menschen und für dessen Angehörigen jetzt richtig und wichtig ist und das zu ermöglichen. Ganz normales Leben bis zuletzt und Menschen nicht etwas abzusprechen an Lebensfreude oder Lebenskraft, nur weil sie in die letzte Phase ihres Lebens eingetreten sind. Das ist so der Mittelpunkt der Hospizbewegung. Oftmals bekommt man allerdings, da gebe ich Ihnen recht, ganz, ganz viele verdichtete Momente mit und das ist bereichernd für das eigene Leben. Und nur wenn ich das wirklich auch anerkenne und aufarbeite, dass ich natürlich auch etwas möchte als Ehrenamtlicher oder ich jetzt in meiner Rolle auch als Seelsorger. Erst wenn ich mir das begreifbar mache, glaube ich, kann ich diese Arbeit auch machen, ohne Gefahr zu laufen, auszubrennen.
Jetzt haben wir schon erwähnt, Ihr Arbeitsbereich, Sie sagen das schon, ist eher theoretischerer Natur, aber dieser Arbeitskreis Hospiz im Rahmen der Diakonie, des diakonischen Werkes, seit wann gibt es den?
Der Arbeitskreis Hospiz ist etwa auch in den Anfang der 90er Jahre gegründet worden. Der Arbeitskreis Hospiz ist ein Teil meiner Arbeit. Ich bin Referent für Hospiz und Palliativcare im Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege im Diakonischen Werk der EKD. Und der Arbeitskreis Hospiz besteht in der Regel aus Beauftragten, Referentinnen und Referenten für Hospizarbeit und Palliativcare in den Landesverbänden des Diakonischen Werkes oder der Diakonischen Werke. Das sind etwa 20 Personen und auch weiteren. Es gibt innerhalb der evangelischen Kirche, in manchen Landeskirchen auch Hospizbeauftragte der Landeskirchen. Wir haben eine sehr gute ökumenische Zusammenarbeit zur Caritas. Wir machen beispielsweise, dieser Arbeitskreis Hospiz trifft sich zweimal im Jahr zu Erfahrungsaustauschen, wo wir auch wichtige Punkte diskutieren und uns austauschen, was läuft jetzt in den einzelnen Ländern und Regionen und auch auf der Bundesebene.
Also mit allen Hospizbewegungen jetzt auch weltweit oder europaweit?
Also es ist vor allen Dingen deutschlandweit. Also dass wir uns als diakonisches Werk, also als Referentinnen und Referenten des diakonischen Werkes treffen.
Nicht nur mit anderen Gruppen innerhalb der Diakonie, sondern...
Doch, das ist innerhalb der Diakonie. Okay, aber das zweite Treffen im Jahr findet auch immer also zwischen Caritas und Diakonie statt. Mhm. Und damit haben wir gut 2/3 der Hospizbewegung abgedeckt, weil man davon ausgehen kann, dass von den 170 Hospizen stationären, die es gibt, etwa 2/3 in kirchlicher und diakonischer oder Caritas-Trägerschaft sind. Und auch viele der ambulanten Hospizdienste sind in kirchlicher oder diakonischer Caritas-Trägerschaft. Es gibt darüber hinaus sicherlich auch noch andere Dienste, die anders verortet sind in der freien Wohlfahrtspflege. Aber man merkt doch auch da schon noch die Herkunft der Hospizbewegung aus dem christlichen Menschenbild heraus, auch wenn das sich sehr geweitet hat. Mhm. In den letzten Jahren. Mhm.
Und welche Art ist dann sozusagen Ihre Tätigkeit? Also Theorie, haben Sie gesagt, ist das so? Ich habe auch schon rausgehört, das hat natürlich auch viel mit Gesetzesbildung zu tun.
Genau, wir haben es noch geschafft, auch durch unsere Arbeit, auch Zusammenarbeit unter unseren Verbänden, dass am Ende der letzten Legislaturperiode die Hospizgesetzgebung auf eine gute neue Grundlage gestellt wurde, sowohl was die stationären Hospize betrifft, als auch was die ambulanten Hospizdienste betrifft. Die hatten in den letzten fünf, acht Jahren immer die Schwierigkeit gehabt, dass sie nicht wussten, wie viel Geld sie für ihre Koordinationskraft bekommen würden, weil das immer schwankte, das System sehr kompliziertes war. Und jetzt können sie durch immer noch ein etwas kompliziertes Berechnungsverfahren, was aber gut zu handeln ist, wissen Sie, wie viel Geld Sie, Fördergelder Sie bekommen für die Hospizkraft, die Sie ja dann einstellen müssen, finanzieren müssen, die gewisse Fortbildung haben muss und die dann solch einen Hospizdienst von vielleicht 50 Ehrenamtlichen koordiniert. Wir haben durch unsere Arbeit einen neuen Leistungsanspruch auch den Gesetzgeber davon mit überzeugt, dass ein neuer Leistungsanspruch ins Sozialgesetzbuch aufgenommen wird. Das ist die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Der Hintergrund dieses neuen Leistungsanspruchs ist es zu sagen, wenn Sie Umfragen machen, dann wollen ein ganz großer Teil, bis zu 90% aller Menschen, wenn sie gefragt werden, zu Hause sterben in ihren eigenen vier Wänden. Es sind aber nur 30% etwa, die zu Hause versterben, und das Gros der Menschen stirbt immer noch in Krankenhäusern. Das hat mit Versorgungsstrukturen zu tun, und durch eine Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege und darüber hinaus auch Hospizdiensten soll es ermöglicht werden, dass Menschen zu Hause so gut wie möglich betreut und begleitet werden, wenn sie dann einen besonderen Versorgungsanspruch haben. Und das Ganze soll auch finanziell abgesichert werden. Da sind die Ausbildung der Strukturen in manchen Ländern mittlerweile sehr weit fortgedrungen. In manchen anderen Ländern ist da noch viel zu tun. Die Kassen sind da, denke ich, in der Ringpflicht auch entsprechende Verträge abzuschließen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass durch dieses durch uns auch angestoßene Verfahren jetzt mehr Menschen ja in der eigenen Häuslichkeit versterben können und auch die Betreuung und Versorgung in den alten Pflegeheimen sich verbessert. Denn in diesem Paragraphen, das ist Paragraph 37b des 5. Sozialgesetzbuches, sind auch dezidiert die alten Pflegeheime geöffnet worden für diese Versorgungsform. Also dass Mediziner und Pflegekräfte in einem Fall, dass ein Mensch einen besonderen palliativen Versorgungsbedarf hat, dort auch in Heime gehen können oder Heime sogar selbst diese Versorgungsleistung erbringen können und dadurch dann auch besonders finanziert werden.
Ist das jetzt auch durch die Gesetzesverabschiedung unter dem Titel Patientenverfügung?
Nein.
Betroffen, oder ist das noch ein anderer Bereich?
Das
spielt aber mit rein.
Was ich jetzt, also diesen Paragraphen 37b, den ich jetzt angesprochen habe, der ist sogar schon ab 1.4.2007 durch die damalige Gesundheitsreform ins Sozialgesetzbuch reingekommen. Er ist seitdem noch ein paar Mal auch überarbeitet worden. Dann gibt es den Paragraphen 39a, das ist die stationäre und ambulante Hospizarbeit. Der ist jetzt im Juni 2009 nochmal reformiert worden mit Gültigkeit, also seit dem 23.07.2009 gilt er in der neuen Form, was sich wirklich viel verbessert hat. Wir konnten im Grunde genommen ja eigentlich alle unsere Anregungen, die wir gegeben haben, auch politisch durchsetzen. Und das Thema Patientenverfügung ist nochmal, läuft auf einer anderen Schiene. Patientenverfügung hat bedingt auch natürlich mit der Hospizarbeit zu tun. Da gab es allerdings seit 2005 spätestens eine kontroverse Debatte, die auch quer durch alle Bundestagsfraktionen ging. Und es war bis ein paar Wochen vor, oder ja, 2-3 Monate vor Legislaturende im letzten Jahr noch gar nicht sicher, ob es zu einer Abstimmung kommt. Es gab 3 konkurrierende Gesetzesvorlagen, die dem Gesetzgeber vorlagen. Es gab dann zum Schluss sogar noch einen Antrag eines einzelnen Abgeordneten, alles so zu belassen und keine gesetzliche Regelung zu schaffen. Letztendlich ist jetzt seit 1.9. auch schon gültig, das Gesetz über Patientenverfügung, das heißt das 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsgesetzes. Und das ist im bürgerlichen Gesetzbuch in den Paragraphen 1901 bis 1904 verankert und ist jetzt auch die Patientenverfügung auf eine rechtliche Grundlage gestellt worden. Das heißt, dass klar ist, wenn ein Mensch eine Patientenverfügung für sich aufgesetzt hat.
Man muss das erklären, bei Patientenverfügung geht es sozusagen darum, dass der Patient selber bestimmen darf, wie mit ihm umgegangen wird.
Der Patient, also ein Mensch im Vollbesitz, ein volljähriger Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, nimmt schriftlich Formulierungen vor für den Fall, dass er nicht mehr einwilligungsfähig ist. Und er sagt, ich möchte dann, wenn ich in dieser und dieser besonderen konkreten Situation bin, nicht mehr das, dieses und jenes und solches. Mhm. Oder er sagt, ich möchte, beispielsweise kann man ja auch in eine Patientenverfügung reinschreiben, ich möchte dann, dass dann maximal alles medizinisch ausgereizt wird, um mich am Leben zu halten. Da werden allerdings die Ärzte dann abwägen müssen und sagen müssen, ist das jetzt noch sinnvoll oder ist es nur eine Verlängerung des Sterbens? Mhm. Und man kann solch eine Patientenverfügung, in der man das vorausverfügt, auch verknüpfen mit einer Vorsorgevollmacht, indem man sagt, ich möchte gerne, dass, weil ich bin ja dann nicht mehr selbst geschäftsfähig. Das heißt, ich brauche ja dann eine Person, die für mich einsteht. Und dann kann ich sagen, ich möchte als Vorsorgebevollmächtigten diese und diese Person gerne benennen. Das schreibt man dann in diese Vorsorgevollmacht rein. Sollte es mal zu einer gesetzlichen Betreuung kommen müssen, also in der beispielsweise geregelt wird, wo der Aufenthaltsort eines Menschen sein wird, wenn der den selbst nicht mehr bestimmen kann, also Pflegeheim oder Hospiz und so weiter, dann kann man das Ganze auch noch kombinieren mit einer Betreuungsverfügung. In der steht dann drin, ich möchte im Fall, dass eine gesetzliche Betreuung nach Paragraphen so und so im bürgerlichen Gesetzbuch für mich nötig sein wird, diese und diese Person als Betreuer und Betreuerin haben, der oder die meine Rechte vertritt. Man kann da auch reinschreiben, ich möchte, dass diese und diese Person nicht mein Betreuer wird. Also wenn ich ein schlechtes Verhältnis beispielsweise habe zu, weiß ich nicht, zu meinem Kind zum Beispiel, kann ich reinschreiben, ich möchte nicht, dass dieses Kind als gesetzlicher Betreuer eingesetzt wird.
Betrifft Sie das auch in der Hospizbewegung? Ist das, macht das einen Unterschied, die Regelung?
Ja, es betrifft uns schon. Am Rande schon. Also ich mache es am besten an konkreten Fällen vielleicht deutlich. Es gab immer wieder, was die künstliche Ernährung betrifft, Fälle, also es gab eine große Rechtsunsicherheit und es gab da alle möglichen Fälle, dass Ärzte beispielsweise wegen unterlassener Hilfeleistung oder wegen aktiver Sterbehilfe angezeigt worden sind, weil sie eine künstliche Ernährung, so wie es in der Patientenverfügung stand, abgestellt haben, gab es alles. Und das die Gesetzgebung, diese neue Gesetzgebung zeigt jetzt beispielsweise oder macht deutlich und gibt Rechtssicherheit, dass wenn ein Mensch in einem alten Pflegeheim beispielsweise eine PEG-Sonde, also eine Ernährungssonde hat und darüber künstlich ernährt wird und in seiner Patientenverfügung aber steht, ich möchte, dass diese künstliche Ernährung, wenn ich nicht mehr zu Bewusstsein komme, innerhalb nach einem halben Jahr spätestens abgestellt wird, also dieser PEG-Sondenschlauch gezogen wird, dann ist deutlich und ist klar, das muss gemacht werden, das muss getan werden oder künstliche Beatmung eingestellt wird. Das hat insofern schon auch etwas zu tun mit der Hospizbewegung, weil die Hospizbewegung sagt, die Bedürfnisse und die Wünsche eines betroffenen Menschen müssen ganz im Mittelpunkt stehen. Ich möchte darüber hinaus aber nicht vergessen, das sind hier immer Einzelfallentscheidungen, die genau auch abgewogen werden müssen, wo Menschen miteinander sprechen müssen. Oftmals haperte es auch in der Vergangenheit daran, dass einfach keine Gespräche stattgefunden haben oder die Fronten so verhärtet waren, weil eine Seite sich nicht bereit war, das Gespräch zu suchen. Und ich glaube, dass dieses Gesetz, dieses neue Gesetz, das sehr kontrovers diskutiert worden ist und dann im Juni aber mit einer großen Mehrheit im Bundestag auch abgestimmt worden ist, hilfreich ist.
Der Begriff ist jetzt schon gefallen, deswegen will ich auch nochmal hinterfragen, weil das ja in dem Zusammenhang sicherlich auch häufig fällt. Sterbehilfe, das, was wir jetzt bisher beredet haben über das Hospizwesen, würde ja diesen Begriff auch eigentlich verdienen oder haben Sie damit ein Problem?
Na, also Begriffe sind immer problematisch, weil sie gefüllt werden müssen. Es gab der Deutsche Ethikrat hat mal versucht, in einer Schrift in die sehr schillernden verschiedenen Begriffe, also Sterbehilfe, Sterbebegleitung, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen und was es da alles gibt, auch eine Begriffsdefinition vorzunehmen. Und er hat beispielsweise gesagt, die sogenannte passive Sterbehilfe, die ja suggeriert, dass hier etwas getan, dass hier geholfen wird zum Sterben, die zu ersetzen durch das Wort sterben lassen. Was viel deutlicher ist. Also dass Menschen, wenn sie denn das wünschen, beziehungsweise wenn keine Hoffnung mehr auf Besserung ihres Zustandes ist und es ihr vielleicht auch nur mutmaßlicher Wille ist, dass sie nicht mehr so weiterleben wollen, dass man dann diese Menschen sterben lässt und beispielsweise nicht mehr künstlich ernährt oder künstlich beatmet. Das Wort Sterbehilfe ist ein sehr schillerndes Wort, also weil ähnlich wie der Begriff der Würde es von vielen Seiten propagiert wird. Also wenn Sie beispielsweise die Sterbehilfe-Lobby, wenn man es mal ein bisschen despektierlich sagt, nimmt, die argumentieren natürlich mit der Selbstbestimmung und der Würde eines Menschen, genauso wie wir das als Hospizbewegung auch tun. Wir sagen aber, die Würde eines Menschen charakterisiert sich nicht daran, ihm auch den Wunsch nach aktivem Sterben, Sterbehilfe zu erfüllen, sondern genau daran, ihn bis zum Schluss würdevoll zu begleiten und zu versorgen und alles zu tun, dass dieser Mensch friedvoll oder wie es für ihn angemessen ist, auch gehen kann, ohne dass wir direkt eingreifen in den Prozess des Sterbens. Es kann mal dazu kommen, dass wenn Medikamente gegeben werden, bei einer Abwägung von Schmerzen, weil Schmerzen so hoch sind, dass der Sterbeprozess etwas verkürzt wird. Das ist aber dann die sogenannte indirekte Sterbehilfe, also nochmal ein neues Wort. Das bedeutet, das wird dann in Kauf genommen, weil man nicht das Beschleunigung des Sterbens im Mittelpunkt des Handelns hat, sondern weil im Mittelpunkt des Handelns es steht, dass die Symptome richtig und gut kontrolliert werden kann, dass es erträglich ist für den jeweiligen Menschen. Also, um das auf den Punkt zu bringen, Begriffe sind schillernd und die muss man genau hinterfragen und deuten. Ich würde den Begriff Sterbehilfe für die Hospizbewegung nicht verwenden, sondern Sterbehilfe, sondern ich würde immer Sterbebegleitung und Begleitung im Sterben vorziehen. Weil Sterbehilfe immer suggeriert, ja, hier tue ich aktiv etwas und darum soll es genau nicht gehen.
Aber das, was man so gemeinhin unter aktiver Sterbehilfe diskutiert,
ja,
das ist Ihnen ein Dorn im Auge? Kann man das so sagen? Stehen Sie dazu?
Ja, es ist mir insofern ein Dorn im Auge, weil man sieht, dass damit teilweise das auch verbunden ist, Geschäfte zu machen beziehungsweise zu instrumentalisieren. Also wir sprechen um relativ wenige Fälle, wo wirklich Menschen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte auch nach so aktiver Sterbehilfe nachfragen. Oftmals, und das wird gerne durch die Sterbehilfe-Lobby, also Vereine wie Dignitate oder Dignitas und verschwiegen, dass auch Menschen mit Depressionen oftmals danach nachfragen. Und wenn denen geholfen würde, also wenn sie quasi gut begleitet, auch medizinisch und psychotherapeutisch würden, durch solch eine Phase dieser Wunsch überhaupt nicht mehr bestehen würde. Also es ist ein sehr vielgestaltiges Thema. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es in dem einen oder anderen Fall schon dazu kommen kann, gibt es Fälle, wo Menschen nicht geholfen werden kann, was beispielsweise auch Schmerztherapie betrifft, und dass für sie dieser Zustand qualvoll und nicht auszuhalten ist. Aber da mit aktiver, also mit der Freigebung der Tötung auf Verlangen oder aktiver Sterbehilfe zu reagieren, hielte ich für falsch. Insofern bin ich dankbar und froh, dass im Koalitionsvertrag der neuen Regierung drinsteht, wir werden das gewerbsmäßige Handeln mit Selbsttötung unter Strafe stellen. Punkt. Deutliche Aussage und das unterschreibt die Hospizbewegung sofort. Mhm.
Gibt es denn, sind denn auch, da weiß ich nicht, wie das läuft, Hospize eingebunden in den Fall, dass jetzt ein Unfall vorliegt, also ist jemand verunglückt und es ist dann sozusagen offensichtlich, dass hier das Leben nicht mehr zu retten ist? Im Krankenhaus.
Na, so schnell geht das ja nicht. Also wenn ein Mensch verunglückt, dann wird erstmal die Notfallmedizin ziehen. Ja. Also das heißt, ein Mensch irgendwie, der auf der Straße verunglückt ist, wird nicht sofort in ein Hospiz eingeliefert werden können, weil klar ist, dass diesem Mensch erstmal notfallmäßig geholfen werden kann. Da zieht auch dann die Patientenverfügung erstmal nicht sofort, weil ich die ja auch nicht sofort mit mir herumtrage und weil es klar ist, dass eine Beatmung oder andere Dinge, Reanimation erstmal anstehen. Anders, da gibt es eine kleine Gruppe an Menschen natürlich, die beispielsweise schon vielleicht häufiger solche Herzinsuffizienzen oder Reanimationen hatten. Wenn die dann in ihrem Portemonnaie oder auch einen Zettel tragen würden, ich möchte in so einem Fall auf keinen Fall wieder reanimiert werden, dann ist das etwas, glaube ich, was jetzt in der Folge, wenn man sieht, wie dieses neue Gesetz von Patientenverfügung sich ausgestalten wird, nochmal neu diskutieren muss. Aber insgesamt kann man sagen, also Hospize, um das Beispiel, das Sie haben, aufzunehmen, wenn ein Mensch verunglückt ist und notfallmäßig versorgt wurde, auf der Intensivstation vielleicht auch, und dann wird, wenn man mitbekommt, diesem Menschen ist nicht mehr, also der Zustand ist nicht mehr zu verbessern aus medizinischer Sicht, und es wird vielleicht sogar noch eine Patientenverfügung gefunden und ein Vorsorgebevollmächtigter kommt und da steht, er möchte in Frieden sterben und keine Beatmung, keine künstliche Ernährung mehr haben, dann ist das in Einzelfällen natürlich möglich, oder was heißt in Einzelfällen, das ist dann möglich, das muss man aber sich den jeweiligen Fall anschauen, dass solch ein Mensch auch in ein stationäres Hospiz verlegt wird oder nach Hause mit einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in Zukunft, wenn das gut organisiert ist. Da ist eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren innerhalb von Hospizbewegung, Palliativcare ganz, ganz wichtig, dass dann dass die Versorgung gut und sichergestellt wird. Solche Möglichkeiten gibt es sicher.
Da Sie sich ja auch sehr theoretisch mit dem Sterben beschäftigen, hat denn das Thema Selbstmord in der Hospizbewegung auch eine Rolle? Setzen Sie sich mit Leuten auseinander, die sozusagen bewusst ihrem Leben da auch ein Ende setzen wollen?
Also das Thema Suizid ist sicherlich ein ganz spezielles Thema nochmal. Gott sei Dank sind die Suizidraten rapide gesunken in den letzten Jahren. Das hat auch damit zu tun, dass Menschen oftmals eben nicht, weil sie aus freien Stücken und ganz klar handeln, diesen Suizid versuchen oder vollziehen, sondern weil sie oftmals psychische Vorerkrankungen haben. Und wenn ihnen in dieser tiefe Depressionen beispielsweise, interessanterweise ist es dann oftmals so, dass Menschen, wenn sie in einer tiefen Depression stecken, auch gar nicht zum Suizid fähig sind, sondern dann erst, wenn ihnen geholfen wird, genau geguckt werden muss in der Phase, wenn sie auf der Besserung sind, dass sie dann nicht etwas sich antun, weil sie dann wieder neue Aktivitäten und Kräfte bekommen. Aber ich denke, Suizid ist etwas, was erstmal behandelt werden muss. Etwas anderes wäre es beispielsweise, ein Mensch versucht, sich zu suizidieren und fällt dann in ein irreversibles Wachkoma oder in einen Zustand, wo es vielleicht noch verbunden mit einer Patientenverfügung, er sagt, das möchte ich nicht mehr, und dann gäbe es auch die Möglichkeit, ihn hospizlich zu versorgen. Also die Hospizbewegung wird sicherlich überhaupt nicht, in keinem Fall moralisch urteilen, aber so das Thema Suizid und Suizidprävention gehört jetzt nicht direkt zu ihren ureigenen Themen, sondern sie kümmert sich um Menschen, die von schwerer Krankheit betroffen sind und deren Angehörige. Interessanterweise aber in den letzten Jahren hat es eine Öffnung gegeben. Das waren bis vor 10, 15 Jahren zu 99% Menschen mit Krebserkrankungen, beziehungsweise es gab dann halt noch diese besondere AIDS-Hospizbewegung. Mittlerweile gibt es eine Öffnung hin zu anderen Erkrankungen, also ganz besonders Muskeldystrophie-Erkrankungen oder auch Multiple-Sklerose-Erkrankungen und chronischen Erkrankungen, Niereninsuffizienz und so weiter, denen man sich auch annimmt. Die AIDS-Hospizarbeit ist Gott sei Dank nicht mehr so groß vonnöten, wie es noch in den 90er Jahren, bis in Mitte der 90er Jahre gewesen ist. Dadurch die neue Kombinationstherapien, die es gibt auf dem Gebiet von HIV und AIDS, viel weniger Menschen sterben an dieser Krankheit im Vergleich zu 1994. Also da ist Gott sei Dank die Rate der Sterbefälle rapide zurückgegangen. Ein weiterer Bereich, vielleicht kann ich den hier ansprechen, ist der Bereich der Kinderhospizarbeit. Wir haben in Deutschland etwa 21.000, 22.000 Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen. Das sind anders als bei Erwachsenen halt in den seltensten Fällen Kinder mit einer Krebserkrankung, sondern eher mit Erbkrankheiten, die zum Tode führen. Und von diesen etwa 22.000 Kindern, die davon betroffen sind, versterben im Jahr so um die 1.500 Kinder. Es gibt in Deutschland 8 stationäre Kinderhospize. Es gibt auch diverse Kinderhospizdienste, ambulante Kinderhospizdienste. Diese Arbeit ist sehr wichtig, ist nochmal eine ganz andere Arbeit, ist auch inhaltlich ganz anders gefüllt. Oftmals handelt es sich gerade bei stationären Kinderhospizen um Einrichtungen, in denen Kinder immer wieder aufgenommen werden, weil die Phase der schweren Krankheit und des Sterbens eine viel längere ist. Also im stationären Erwachsenenhospiz versterben die Menschen im Durchschnitt nach 2-3 Wochen. Im Kinderhospiz kommen manchmal Kinder und ihre Familien über Jahre hinweg immer wieder. Oftmals sind es Mehrfachbetroffenheiten in Familien, also dass sie nicht nur ein erkranktes Kind haben. Und diese Arbeit ist sehr klein. Also das heißt, wenn man
die Kinder bleiben dann auch über Jahre? Oder?
Nein, die Kinder bleiben immer nur, genau, sie werden dort therapeutisch betreut, auch die Geschwisterkinder beispielsweise, auch pädagogisch betreut.
Also es geht
und gehen dann wieder nach Hause. Okay. Die wenigsten, anders als im stationären Hospiz, wo man sagen kann, dass eigentlich fast alle Menschen, die in stationären Erwachsenenhospiz kommen, dort auch versterben. Ist es in Kinderhospizen so, dass die Kinder in der Regel nicht in dem Hospiz, sondern in der Häuslichkeit zu Hause versterben, sondern es ist dann sowas wie eine Art Kurzzeitpflege unter diesen besonderen Bedingungen, wo alles darauf eingestellt ist. Wir haben in Berlin hier auch ein stationäres Kinderhospiz und über Deutschland hinweg verteilt halt insgesamt 8.
Ist bei den Kinderhospizen auch derselbe Anteil an Ehrenamtlichen zu finden?
Es ist überall, sind ehrenamtlich, würde ich mich jetzt auf Zahlen nicht festlegen, weiß ich nicht, ob derselbe Anteil. Es gibt aber sehr viele Menschen, gerade aus der eigenen Betroffenheit auch, die Familien, die dort stark mitarbeiten. Die Kinderhospizbewegung ist auch von betroffenen Eltern begründet worden mit dem ersten Kinderhospiz Anfang der 90er Jahre in Olpe. Und diese Arbeit ist aber so anders und so speziell, dass es hier auch andere Vorbereitungen bedarf, auch gerade bei Ehrenamtlichen. Ja.
Andere Ausbildung.
Andere Ausbildung, genau. Vorbereitung, andere Ausbildung, auch andere Ausbildung von Koordinationskräften. Ich finde es wichtig zu sehen, dass es ein ganz kleiner und aber ganz wichtiger Bereich der Hospizarbeit ist, neben einem sehr großen Bereich der Erwachsenenhospizarbeit. Also wir haben etwa 240.000 Menschen, die in jedem Jahr in alten Pflegeheimen sterben. Schwierig wäre es, wenn man das eine gegen das andere ausspielt. Natürlich ist es so, dass Kinder immer noch mal eine andere Aufmerksamkeit erlangen, was auch richtig und gut ist. Aber wir müssen, und das ist eine politische Aufgabe, die wir, denke ich, in den letzten Jahren auch ganz gut gemeistert haben, aufpassen, dass hier nicht die Hospizarbeit in sich noch mal auseinanderbricht, ja, sondern dass wir sagen, wir haben eine Hospizarbeit, die sich um schwerstkranke und sterbende Menschen kümmert und bemüht, und darunter gibt es verschiedene Gruppierungen, und da erstmal grob erwachsene Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Aber dann kann man natürlich auch noch schauen, was gibt es im Erwachsenenhospizbereich. Ist zum Beispiel das Thema alte Menschen, sehr alte Menschen, unheimlich wichtig. Menschen mit Demenzerkrankungen, mehr oder weniger starken. Das wird auch zunehmen in den nächsten und kommenden Jahren. All darauf muss konzeptionell und inhaltlich qualitätsmäßig auch reagiert werden.
Ja, das bringt mich jetzt auch zu meinem letzten Punkt. Was sind sozusagen die Herausforderungen, vor denen das Hospizwesen steht? Wir haben jetzt viel über Verbesserungen gerade in den letzten Jahren auf gesetzlicher Basis, auch was die gesellschaftliche Akzeptanz und Bekanntheit der Arbeit betrifft, das Ehrenamt. Wohin, also auf welche Bewegung muss die Bewegung selbst jetzt noch reagieren und was sind die Herausforderungen der nächsten Zeit?
Die Herausforderungen sind ganz deutlich die Ausgestaltung dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Die ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch das Wachsen dieser Bewegung weiterhin. Das hängt auch zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben es vorhin angedeutet. Für jemanden, der jeden Tag damit beschäftigt ist, kriege ich das natürlich jeden Tag irgendwie mit. Aber oftmals ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht deutlich und sichtbar, was es alles gibt und was alles möglich ist und wo wie die Aktivitäten laufen. Also hier muss viel Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, noch auch Begriffe geklärt werden, wie Palliativcare, Begriffsverwirrungen auch diskutiert werden.
Wie wir das schon hatten mit der
Sterbehilfe. Also Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Ausfüllen immer weiter, die Öffentlichkeitsarbeit, die Qualitätsdebatte, denke ich, wird auf alle Fälle zu nehmen. Also dass wir sagen, was brauchen wir, was bedürfen wir? Also eine inhaltliche Forschungsarbeit, die auch weiter ausgebaut werden muss. Es werden jetzt Gott sei Dank, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber zunehmend Lehrstühle auch für Palliativmedizin eingerichtet. Es gab auch noch in der letzten Legislaturperiode die Verabschiedung eines Gesetzes, in dem bestimmt wird, dass die Palliativmedizin als Regel Pflicht, Studien und Prüfungsfach in der Medizin verankert wird. Eine alte Forderung, die es gegeben hat, die ganz, ganz wichtig ist, sodass Mediziner nicht nur auf, wie das viele machen, nicht alle, aber viele, nicht nur auf die Heilungs- von Krankheiten, sondern auch auf die palliativen Aspekte von Krankheiten ausgelegt sind. Und was mir sehr am Herzen liegt, das ist wirklich die und die Versorgung, unsere Versorgung in Deutschland von alten, sehr alten, demenzerkrankten Menschen in den alten Pflegeheimen. Ich denke, das ist ein großer Punkt, der anstehen wird. Ja, es ist viel Dynamik in dem Thema drin und es ist ein Thema, das uns alle angeht. Insofern
gibt es denn Konferenzen, Informationsveranstaltungen, an die man vielleicht teilnehmen möchte oder die Publikationen, die jetzt hier noch erwähnenswert wären für Leute, die sich für diesen Bereich interessieren?
Also es gibt ganz sehr, sehr viel auf diesem Gebiet. Wenn man mal im Internet, wie es ja viele machen, Palliativ Care eingibt, dann ist da eine unübersichtliche Flut von Infoveranstaltungen. Wir als Diakonisches Werk haben einige wichtige kleine Broschüren auch. Eine heißt Die Zeit der Trauer, die es bei uns zu beziehen gibt, die für Angehörige auch einen Leitfaden geben, sehr einfühlsam geschrieben ist. Die letzten Tage und Wochen heißt eine andere Publikation. Dann haben wir eine herausgegeben über die Kinderhospizarbeit, wenn Kinder sterben. Wir machen Fachtagungen in unseren Landesverbänden. Ich habe jetzt auch im Bundesverband Anfang November in Frankfurt eine Fachtagung. Da geht es um das besondere Thema von Sondenernährung und Patientenverfügung, besonders für den Bereich der alten Pflegeheime, die wir veranstalten. Also wer sich dort kundig macht, kann man bei uns auf der Diakonie-Internetseite sehen, bei der Caritas. Bei anderen, ich möchte nur zwei nennen, weil die wichtig sind, auch Deutsche Hospiz- und Palliativgesellschaft und Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, bei denen man sich sehr gut und ausführlich auch informieren kann.
Ja, Herr Bosshabka, vielen Dank für die Ausführung.
Gerne.
Das war ein intensiver Einblick in die Arbeit, Geschichte und Herausforderung dieses Bereiches. Bedanke mich. Und ja, bedanke mich auch fürs Zuhören hier bei Die Gesellschafter. Das war die 22. Ausgabe. Weitere werden folgen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und auch für mögliche Kommentare auf diegesellschafter.de und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.